Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Exploring Digital Spheres. Heute tauchen wir ein in die Welt der Open Educational Resources, den sogenannten OER, und werfen einen Blick auf die Making Sense of the Future Toolbox. Diese wurde gemeinsam von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft entwickelt. Das Ziel ist es, transdisziplinäres, multiperspektivisches und kreatives Denken zu fördern. Sie enthält verschiedene Praxisübungen, in denen Methoden der Zukunftsforschung, der sogenannten Future Literacy, verknüpft werden mit Themen der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Mein Name ist Alexander Triebsees und ich sprach zu diesem Thema mit Katharina Mosene und Hanna-Sophie Bollmann. Katharina ist Politikwissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dem HIIG. Hanna ist Teaching Fellow an der Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln und ehemalige Mitarbeiterin des Projekts Ethik der Digitalisierung, auch am HIIG. In den nächsten Minuten sprechen wir unter anderem über persönliche Erfahrungen bei der Anwendung von OERs in der Bildungspraxis und im Speziellen auch über den erfolgreichen Einsatz der Toolbox im Unterricht. Ich habe die beiden gefragt, wie Lehrkräfte und Schülerinnen auf den Einsatz von OERs im Vergleich zu traditionellen Lehrmaterialien reagieren. Welche Veränderungen der Unterrichtsgestaltung gehen damit einher und welche Chancen bieten sich dadurch? Zu guter Letzt werfen wir einen Blick in die Zukunft und diskutieren die Entwicklung und Trends von Open Educational Resources. Wie können am Ende alle Seiten davon profitieren? In diesem Sinne, viel Spaß! Hallo Katharina, hallo Hanna. Schön, dass ihr da seid.
Hi Alex, wir freuen uns.
Ja, hallo.
Wir sitzen hier und wollen jetzt über eure Erfahrungen, über die Konzeption und den Umgang mit der Toolbox sprechen. Welche konkreten Vorteile würdet ihr sagen, bieten diese Open Educational Resources, OER, im Allgemeinen und im Speziellen im Bildungsbereich?
Also zunächst muss man mal sagen, dass Open Educational Resources ja schon seit vielen Jahren eigentlich als zukunftsversprechende Lehr-Lernmittel verhandelt werden. Und man muss durchaus sagen, dass das Ganze aber nicht ganz voraussetzungsfrei ist. Im Gegenteil, OER, sowohl das Erstellen von offenen Lehr-Lernmitteln als auch die Nutzung ist durchaus voraussetzungsvoll. Es bedarf eines gewissen Sets an Kompetenzen, solche Mittel zu finden online, sie auch zu benutzen, methodisch auf gute Füße zu stellen und dann mit in den Unterricht zu nehmen. Und deshalb ist ein bisschen die Idee von solchen Werkzeugkästen oder Toolboxen, wie wir sie hier haben, tatsächlich begleitet möglichst vielen Lehrkräften auf ganz unterschiedlichen Bildungssettings die Möglichkeit zu geben, sich an das Thema mal ranzutrauen. Das ist im Grunde die Idee, dass man mit viel Unterstützung und eben einem guten Leitfaden startet in Themen, die einem vielleicht nicht so bekannt sind, aber eben auch in Methoden und Herangehensweisen, didaktische Herangehensweisen, die man sonst nicht jeden Tag wählt. Und insofern finde ich das sowohl das Thema, das eben hier mit zukunftsorientierter Digitalisierung im weitesten Sinne abgedeckt ist, unheimlich spannend, weil es für eigentlich alle Generationen, alle Lernenden auf allen Bereichen relevant ist. Die Methoden sehr innovativ sind aus meiner Sicht, eine ganz neue Herangehensweise an das Thema schafft, aber eben auch den Grundsatz, nämlich das Zugänglichmachen von Lehr-Lernmitteln im Bereich der Offenheit in den Fokus stellt und eben möglichst relativ barrierearm, so finde ich jedenfalls, innerhalb dieses Werkzeugkastens aufgearbeitet, auch Lehrenden zum Beispiel, die noch nie mit OER gearbeitet haben, einen Zugang schafft.
Du, Hanna, hattest ja schon praktische Erfahrung mit der Toolbox. Wie würdest du sagen, kann man die effektiv im Unterrichtsalltag integrieren? Wie gehen Lehrkräfte oder können Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen damit umgehen?
Ich glaube, dass die Toolbox einen Bedarf stillt, der sich ergibt aus diesem Kontrast aus erstens, das Bildungssystem an sich ist super schwerfällig, starr und unflexibel. Und zweitens sind die Themen, für die sich SchülerInnen interessieren, die für sie relevant sind, die Kompetenzen, die sie entwickeln müssen, unglaublich schnell, entwickeln sich stetig fort. Und dann kann man natürlich fordern, wir brauchen ein neues Schulsystem, das Zukunftskompetenz in sich systemisch vermittelt oder wie zum Beispiel Thüringen das gemacht hat, wir brauchen ein neues Schulfach Medienkompetenz. Aber dafür braucht es dann wieder Lehrkräfte. Und diese Schwerfälligkeit geht nun mal nicht vorbei in einem öffentlichen Bildungssystem. Und die Toolbox setzt an daran, die Freiräume, die es im Schulalter gibt, nämlich sowas wie Vertretungsstunden oder Klassenleiterstunden oder Projekttage, nutzen zu können, um Zukunftsdenken, also Zukunftskompetenzen zu vermitteln, indem man ein bisschen so ein Prinzip von Swap Classroom macht. Also die SchülerInnen sitzen nicht vor einem und müssen einer Lehrkraft zuhören, die Wissen vermittelt, in dieser klassischen Lehrkräfte-SchülerInnen-Aufteilung, sondern sie müssen ihr Urteilsvermögen schärfen angesichts unsicherer Zukünfte. Also wir reden ja bewusst von Zukünften im Plural bei dieser Toolbox, weil eben unsicher ist, welche Zukunft entsteht. Zukünfte sind auch individuell unterschiedlich. Und das heißt, dass die Lehrkraft im Prinzip nicht mehr Wissen hat als die Schülerin oder der Schüler. Aber sie hat im Idealfall von uns Materialien mit an die Hand bekommen, die sie, wie Katharina auch gesagt hat, niedrigschwellig nutzen kann, um das Thema Zukunftskompetenz in den Freiräumen, die sich innerhalb des Bildungsalltags ergeben, diesem Thema nähern zu können und nicht darauf warten, dass die große Revolution einer zukunftskompetenten Schule kommt. Und da setzt diese Toolbox an. Das ist vielleicht nicht die große Revolution, aber es ist praktisch. Und nur was praktisch ist und für Lehrkräfte niedrigschwellig nutzbar, findet auch am Ende seinen Weg in den Unterrichtsalltag.
Wir sprachen ja gerade darüber, dass du die Toolbox schon aktiv im Unterricht eingesetzt hast. Wie finden die Kinder das? Wie gehen die damit um?
Ja, ich glaube, dass die Jugendlichen, ich unterrichte ja Jugendliche, 9., 10. Klasse, sich immer freuen, wenn klassische Methoden, die sie kennen, nämlich man bekommt irgendwie einen Text und soll sich was erarbeiten und dann die eigene Meinung dazu schreiben und dann muss man sich melden und es möglichst so formulieren, dass 30 Kinder in einem Klassenraum es schaffen, eine Lehrkraft zu beeindrucken. Immer wenn man sich davon abwendet, sind sie eigentlich sehr positiv eingestellt. Und wenn man ihnen auch eine gewisse Kompetenz zurechnet, also Zukunftskompetenzen sind ja eigentlich Kompetenzen der Jugend per se. Das sehen wir auch an Bewegungen wie Fridays for Future oder daran, wie digital affin viele Jugendliche sind. Und sie freuen sich eigentlich, wenn genau ihre Themen, nämlich Zukunftsthemen, auch Platz im Schulalltag finden. Meine persönliche Erfahrung mit den OERs ist, dass sie es schaffen, auf der einen Seite eine relative Offenheit an Themen zuzulassen. Das heißt, wenn Lehrkräfte, die zum Beispiel Erdkunde unterrichten oder Geografie, können natürlich auf den Bereich Klimawandel vielleicht ganz gut gehen und das in ihrem Unterricht so einsetzen. Lehrkräfte, die vielleicht aus dem Bereich Informatik kommen, können sich eher in das Thema Digitalisierung reinknien. Lehrkräfte, die politische Bildung oder Geschichte unterrichten, können sich vielleicht mit dem Komplex Populismus oder Fake News oder so auseinandersetzen. All diese Bereiche werden angeschnitten, weil die Toolbox sowas wie Megatrends abdeckt, also sowas wie eben den Klimawandel. Die Toolbox deckt sowas ab wie im weitesten Sinne Medienkompetenz. Es geht in einer Übung um Zeitungsartikel aus der Zukunft. Also das habe ich auch wirklich ganz praktisch mit den SchülerInnen so gemacht. Ich habe gesagt, Leute, wir sind jetzt im Jahr 2040 und wir gründen eine Zeitungsredaktion. Eure Aufgabe ist es jetzt, aus verschiedensten Ressorts Zeitungsartikel aus der Zukunft zu schreiben, aus dem Jahr 2040. Ich habe in dem Fall dann auch methodisch noch mit Schul-KI gearbeitet. Das ist eben ein Large Language Model, was im Prinzip nicht anders funktioniert als ChatGPT, ist aber DSGVO-konform, also in der Schule einsetzbar. Und vor allem haben Lehrkräfte eben die Möglichkeit, ihren SchülerInnen Lizenzen zu geben für einen gewissen Zeitraum, in dem sie dann an einer gewissen Aufgabe arbeiten können. Und gerade für SchülerInnen, die vielleicht Schwierigkeiten damit haben, innerhalb von sowas wie einer Klassenleitungsstunde oder einer Vertretungsstunde einen kompletten Zeitungsartikel zu schreiben, ist es natürlich toll, dann mit sowas wie Schul-KI zu arbeiten. Und man erzielt diesen Doppeleffekt davon, SchülerInnen auch zu zeigen, wie leicht ist es denn eigentlich, mir irgendeinen Artikel auszudenken und denen in schöner Sprache ins Internet zu stellen. Und wie sehr entspricht das denn der Realität? Also ich finde es eigentlich ganz schön, dass man irgendwie diese Dualität schafft von über Zukunft sprechen und über Zukunftsthemen sprechen und gleichzeitig die Relativität dessen, was ist eigentlich Wahrheit, was ist denn meine Zukunft, wie schnell kann ich so einen Zeitungsartikel fälschen im Prinzip, dass das alles auch Urteilsvermögen schärft. Und Urteilsvermögen, würde ich jetzt persönlich sagen, ist eigentlich die größte Zukunftskompetenz, die wir vermitteln müssen. Wir müssen ja nicht mehr klassisch Wissen vermitteln angesichts von einem digitalen Zeitalter und Large Language Models wie ChatGPT, sondern wir müssen es schaffen, das Urteilsvermögen von SchülerInnen zu schulen. Und ich glaube, das leistet diese Toolbox sehr gut. Und ich glaube, das merken die SchülerInnen auch, wenn sie was lernen, was ihnen wirklich was bringt. Ich glaube, bei den Erfolgsgeschichten kann ich noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was jetzt meine coolen Kinder angeht.
Ergänzend zu dem, was Hannah so wertvoll und wichtig und eindrucksvoll, finde ich, beschrieben hat, wird sehr deutlich, dass wir mithilfe von solchen Toolboxen, Werkzeugkästen genau das schulen, was eigentlich Urteilsvermögen hast du es genannt, aber was so gemeinhin auch unter eben digitalen oder Medienkompetenzen verhandelt wird, ich bevorzuge eigentlich diesen Term von Digital Literacy, weil ich glaube, das, was Heranwachsende im weitesten Sinne und was auch Erwachsene fortwährend lernen müssen, ist Digital Literacy genau in der Art, in der es gemeint ist, also buchstäblich die Fähigkeit dazu, so wie wir ansonsten Literacy verstehen, nämlich zu schreiben und zu lesen. Also die grundständigen Kompetenzen, digitale Tools, digitale Medien, das Internet zu benutzen. Wenn man so über die Kultusministerkonferenz und so weiter spricht und all die großen Akteure, die irgendwie das Feld prägen, dann wird ganz häufig noch über diese klassischen 4K-Kompetenzen gesprochen. Und auch die sind im Grunde aus meiner Sicht insofern grundständig innerhalb dieses Werkzeugkastens abgebildet, als dass die sehr genau auf das zurückweisen, was Hannah beschrieben hat, nämlich dass Lernende kooperativ zusammenkommen, dass sie kooperativ Aufgaben lösen, dass sie kreativ Aufgaben lösen, dass sie kommunikativ lernen, miteinander umzugehen und dass sie vor allem kritisches Denken permanent dabei haben. Und insofern würde ich das sehr unterstützen, dass das die wesentlichen Kompetenzen sind, die wir in allen Fächern auf unterschiedliche Arten und Weisen sicher vermitteln müssen, die in manchen Fächern eher aufgehoben sind als in den anderen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich grundständig ist, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, um auch hinterher auf dem Arbeitsmarkt Platz zu finden. Denn, das hat Hannah auch richtigerweise gesagt, die Gesellschaft verändert sich, das ist eine blöde Binse. Aber was wir brauchen und was immer gefordert wird, sind diese Faktoren von Kooperation und Agilität. Und das sind Kompetenzen, die innerhalb von OERs angelegt sind, die innerhalb auch der Methoden angelegt sind, die vielfach im Rahmen von Open Educational Inhalten verwendet werden. Und insofern zahlt es sehr stark auch eben auf diesen Faktor von Future Skills oder Zukunftskompetenzen ein.
Ja, ich glaube, dass vor allem OERs für die Schule so gut gemacht sind, weil wenn sie, wie in unserem Fall, unter einer Creative Commons License veröffentlicht sind, die für Lehrkräfte veränderbar nutzbar ist. Lehrkräfte dürfen diese Toolbox, diese Präsentation, wir haben ja didaktisiertes Material auch online gestellt, direkt eine PowerPoint-Präsentation, die Lehrkräfte in ihrem Unterricht direkt nutzen können und verändern dürfen. Und das ist so wichtig, weil Lehrkräfte haben eine Verbindung zu ihren SchülerInnen, die kennen ihre SchülerInnen, die wissen, in welcher Sprache spreche ich mit denen, welche Art von Arbeitsaufträgen kommt gut an. Und dadurch schafft man es, glaube ich, diese Flexibilität, die in den OERs inhärent ist, weil sie eben veränderbar, zum Beispiel in unserem Fall, nutzbar sind, auch irgendwie zu übertragen auf die inhaltliche Ebene dessen. Und es gibt ja keine vorgeschriebene richtige Antwort bei diesen OERs. Ne? Fragen, die sich die SchülerInnen stellen müssen, ist, wie gut fühlst du dich vorbereitet auf die Zukunft, auf das Jahr 2040? Siehst du die Welt optimistisch oder pessimistisch? Und wie optimistisch siehst du deine eigene Zukunft? Und ich glaube, dass wir zu wenig mit SchülerInnen darüber sprechen, dass, klar, Zukünfte unsicher sind und dass es diese Unsicherheit gibt, weil man ja in der Schule das System gewohnt ist von, es gibt eine richtige Antwort, entweder ihr gebt die oder nicht. Aber darauf, wie die Zukunft wird, gibt es nun mal nicht die eine Antwort. Und ich glaube, diese Unsicherheit auch bewusst zu thematisieren und zu sagen, es ist in Ordnung, zu spekulieren und zu vermuten, wie könnten Zukünfte aussehen, ich weiß es nicht, aber wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich eben wahrscheinlich mit agilen Methoden darauf reagieren muss, dass sich Welt schnell verändert. Und ich glaube, dass gerade aktuell Jugendliche, also die Sinus, das Sinus-Institut erhebt das auch seit einigen Jahren immer wieder, Zukunftsoptimismus als Frage. Weil wir eben sehen, Fridays for Future ist jetzt dieses plakative Beispiel, aber auch in anderen Themen auf sozialen Medien, diejenigen, die jetzt so 14 bis 17 Jahre alt sind, der Zukunftsoptimismus geht stetig zurück. Und zwar besonders in Bezug auf Zukunftsoptimismus, was nicht nur die Gesellschaft in Deutschland angeht, sondern die Zukunft der Welt. Also ich glaube, Sinus-Studie jetzt aus dem letzten Jahr, sind es 33% der 14- bis 17-Jährigen, die positiv auf die Zukunft der Welt blicken. Furchtbar. Das ist ja die Generation unserer Zukunft und die blicken pessimistisch in die Zukunft. Und ich glaube, darauf muss man reagieren. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Schule, darauf zu reagieren. Nicht nur, weil es um unsere Wirtschaft geht und Zukunftskompetenzen und unsere SchülerInnen möglichst gut auf eine Arbeitswelt vorzubereiten, wie Katharina das ja gerade richtig beschrieben hat. Dafür tragen wir natürlich Verantwortung als Lehrkräfte. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat das auch viel mit Mental Health zu tun und mit Gesundheit. Die Sorgen, die die SchülerInnen sich ohnehin machen, auch anzusprechen und ihnen beizubringen, wie man mit Unsicherheiten umgeht und mit einer sich schnell verändernden Welt. Und ich denke, ja, das ist vielleicht mit das Größte, was diese Toolbox leistet, irgendwie mehrere Antworten zuzulassen, mit Unsicherheiten umzugehen.
Wow, das klingt nach einer Menge Perspektive, nach einer Menge Potenzial auch. Wenn du das so groß fasst, hast du konkrete Anekdoten? Du meintest vorhin, du hättest spannende Geschichten erlebt mit deinen Schülerinnen. Ja, magst du was davon teilen?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig zu betonen, dass ich jetzt keine Lehrkraft bin, die Lehramt studiert hat. Ich muss mich nicht an Lehrplan halten, weil ich eben für Teach First an einer Schule arbeite. Das ist in meinem Fall eine integrierte Sekundarschule, in der ich in der 9. und 10. Klasse arbeite. Und das ist eine Schule in Südneukölln, die ja in herausforderndem Umfeld agiert. Das heißt, viele meiner SchülerInnen haben nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache, haben nicht unbedingt ein ruhiges Zimmer zu Hause und Eltern, die ihnen bei den Hausaufgaben helfen können. Und ich glaube, da ist teilweise Zukunftspessimismus und das Blicken auf Selbstwirksamkeit in dieser Gesellschaft noch weniger verbreitet als jetzt vielleicht an einem Gymnasium, was außerhalb von Berlin ist. Das heißt, ich kann nicht genau einschätzen, wie sehr meine Erfahrungen mit solchen OERs und Workshops zu Digitalisierung, Medienkompetenz, Zukunftskompetenz jetzt übertragbar sind auf andere Unterrichtskontexte. Ich arbeite ja vor allem im außerunterrichtlichen Bereich. Das heißt, ich habe eine Demokratie- und Digitalisierungs-AG. Und wir haben eine Reihe gemacht dazu und uns gefragt, was macht Digitalisierung mit unserer Demokratie? Und wir sind einen ganzen Tag in das Jahr 2040 gereist und haben uns gefragt, welche Themen werden uns beschäftigen im Jahr 2040. Haben eine Zeitungsredaktion gegründet zu verschiedenen Bereichen. Und ich habe jetzt zum Beispiel von meinen Schülerinnen erfahren, dass im Bereich Fashion sind auf jeden Fall dann Digital Wearables und all diese Dinge das große Thema. Also irgendwann können halt unsere Schuhe auch irgendwie für uns Telefonate erledigen oder bestimmen, wie schnell wir gerade gehen sollten, damit es für unsere Gesundheit ideal ist. Also ganz spannende Sachen, die da rausgekommen sind. Aber vor allem hat es total Spaß gemacht. Also so spielerisch an ein Thema ranzugehen, was Jugendliche ja enorm besorgt. Was passiert denn mit unserer Zukunft? Also in der 10. Klasse gibt es ja nichts, wovor man mehr Angst hat, als man freut sich natürlich auf den Schulabschluss, aber was kommt denn danach? Und einfach mal spielerisch zu sagen, wir reisen jetzt gemeinsam ins Jahr 2040, nimmt ganz viel von dieser Zukunftsangst. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man frei sich traut mit seiner Persönlichkeit, dem Größten, mit was SchülerInnen sich heute auf den Arbeitsmarkt werfen, ihrem Charakter, ihrer Fähigkeit zu kooperieren, wie Katharina gesagt hat, das zu schulen und das zu fördern, macht, glaube ich, total viel Spaß. Was kann ich noch für Erfolgsgeschichten teilen? Ich glaube, dass OERs es zulassen, dass sich Lehrkräfte an einem Tag wie, also wenn Schulalltag funktioniert ja so, irgendwie SchülerInnen kommen aus den Sommerferien zurück und man hat 3 Tage außerhalb des Regelunterrichts in der Klassengemeinschaft. Und eine Lehrkraft muss dann sowas organisieren, solche Tage. Und dann kann man meinetwegen sagen, man fährt ins Museum. Aber die Tour, die dort im Museum passiert, da erinnert sich im Zweifel am nächsten Tag eine Minderheit der Schüler daran, was da überhaupt besprochen wurde, weil es nicht angepasst ist auf das, was die SchülerInnen kennen. Und ich glaube, dass wenn man Lehrkräften Materialien an die Hand gibt, mit denen sie dann so einen ganzen Tag selbst gestalten können, mit ihrer LehrerInnenpersönlichkeit, mit der Beziehungsarbeit, die schon passiert ist mit den SchülerInnen, dann hat man wirklich Chance, Kompetenzen zu vermitteln. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesehen, okay, es finden nach den Sommerferien Tage statt, an denen in der Klassengemeinschaft Projektarbeit möglich ist. Dann gehe ich doch einfach mal durch 13. Klassen und mache mit denen einen Tag Digitalkompetenz und Zukunftskompetenz und arbeite mit den Materialien zum Beispiel auch von Lie-Detectors, die im Bereich Medienkompetenz so detektivische Herangehensweise an Fake News haben. Also sich zum Beispiel Deepfakes anzugucken und zu fragen, wer entdeckt denn da was? Was könnte denn hier darauf hinweisen, dass das mit einer bildgenerativen KI erstellt ist? Ist das Fake oder ist das echt? Und ich glaube, so dieser detektivische, spielerische Ansatz macht SchülerInnen total Spaß. Und das freie Arbeiten an Workshop-Tagen, in Projektwochen, im Vertretungsunterricht, in AGs macht SchülerInnen auch total Spaß, weil sie mal nicht für Noten performen, sondern für ihre eigenen Interessen. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen, also Lehrkräfte für diese Tage gezielt auszustatten mit Materialien, die kostenlos sind, die sie sich zutrauen, die sie anpassen dürfen, individuell verändern dürfen für die Bedürfnisse ihrer Klassen und die ein bisschen dieses System von Frontalunterricht auflösen und dafür sorgen, dass SchülerInnen gerne zu so einem Workshop-Tag kommen und nicht denken, das war verschwendete Zeit, sondern ich hatte Spaß und ich habe was gelernt.
Das gilt ja, glaube ich, auch für die Lehrerinnen. Also ich glaube, dass, so wie du es beschrieben hast, diese Möglichkeit mal so aus der Rolle zu hüpfen, sowohl was das Thema angeht, als auch was die Methoden angeht, super wertvoll ist. Und ich persönlich glaube, dass eigentlich darin die eigentliche Zukunftsfähigkeit von OER im Bildungsbereich liegt. Du hast das Swap Classroom genannt. Es gibt ja so ganz unterschiedliche didaktische Herangehensweisen im Bereich von Flip Classroom oder Blended Learning. Also all die Aspekte, in denen eigentlich Top-Down-Lehre nicht mehr vorkommt, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Nicht selbst an den Universitäten wird diskutiert, ob wir eigentlich noch Vorlesungen halten, denn es liest ja zum Glück die meisten jedenfalls nicht mehr aus dem großen Buch vor. Und doch wird immer noch häufig so Top-Down-Wissen vermittelt, dass man sich eigentlich auch anders drauf schaffen kann, um eben eigentlich Zeit zu finden und zu schaffen, kreativ zu arbeiten. Und das kann sowas ganz Kreatives sein, wie Hannah das beschrieben hat, in Projekten mit Themen, die gar nicht unbedingt Lehrplan relevant oder am Ende vielleicht auch zeugnisrelevant sind. Aber das kann man natürlich auch absolut übertragen auf den klassischen Unterricht und klassische Unterrichtsszenarien, in denen ich eben ganz andere Möglichkeiten dann habe, tatsächlich mit Lehrenden und Lernenden vor allem zusammenzuarbeiten, um eben diese Freiräume zu schaffen, in denen ich wirklich Spaß entwickeln kann, daran zu lernen, dadurch, dass ich eben nicht nur das Schema F abfahre und eben von oben nach unten Wissen vermittle, dass ich am Ende des Tages abfrage und dann mit Noten bepreise.
Das hört sich ziemlich spannend an für beide Seiten, finde ich. Wenn ich mir aber gerade auch die aktuelle Personalsituation im Lehrbetrieb anschaue, von dem, was ich weiß und auch aus anekdotischer, persönlicher Erfahrung kenne. Man braucht ein bisschen Aufwand, man braucht Energie, sich da reinzuarbeiten, vermute ich mal. Es erfordert auch eine gewisse Kreativität. Wie ist denn euer Gefühl? Was sind eure Erfahrungen? Wie kommt das denn an, der Einsatz von OERs im Vergleich zu traditionellen Lehrmaterialien? Sind die Lehrenden offen dafür?
Absolut. Ich glaube, es hängt sehr vom Kontext ab, in welche Art von Bildungsstruktur die jeweilige Einrichtung eingebunden ist. Es hängt massiv natürlich immer vom persönlichen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort ab. Was das ganz Konkrete betrifft, kann Hannah sicher übernehmen. Aus meiner Erfahrung raus über die Bildungssektoren hinweg gibt es, glaube ich, viele dozierende Lehrkräfte, Weiterbildende, die ein großes Interesse daran haben, OER zu bevorzugen, auch gegenüber klassischen Inhalten und auch Konzepten, weil viele verstanden haben, dass die Zeit ein bisschen diese neue Methode auch mit sich bringt. Aber es ist eben, ich habe es zu Anfang gesagt, es ist kein Selbstläufer, es ist voraussetzungsvoll, es braucht eine Menge Kompetenzen. Alex, du hast es richtig gesagt, es ist natürlich, hab ich hier in diesem Werkzeugkasten von Making Sense of the Future wirklich das volle Bild. Ich habe Foliensets, ich habe Anleitungen, ich habe Methoden. Wenn ich sonst in diese Welt von OER rausgehe, dann stoße ich meistens auf Datenbanken, wo KollegInnen Material hochgeladen haben, unkommentiert, ohne Kontext und so weiter. Den muss ich mir selbst bauen. Ich muss auch erstmal wissen, wo finde ich denn Material? Ich muss checken, ob das zu dem passt, was ich machen möchte und. Und insofern ist diese Binse davon, dass OER am Ende Bildung günstiger macht und Barrieren abbaut, auch in erster Linie gar nicht mal richtig. Natürlich kostet es auch erstmal was, dieses Material zu entwickeln. Und deshalb tun sich manche Institutionen auch schwer, wenn sie tolle Materialien entwickelt haben, die hinterher frei zu lizenzieren, damit sie eben frei benutzt und auch weiterentwickelt werden können. Das ist ja der Kern des Ganzen, dass ich mein Material rausgebe und es weiterentwickelt bekomme, damit ich erstens nicht selbst immer das Rad neu erfinde, sondern hinterher vielleicht auf viel bessere Materialien auch selbst zurückgreifen kann, auf das ich gar nicht gekommen wäre, weil irgendjemand den Schritt weitergegangen ist als ich. Und das muss man erklären, das muss man verstehen. Und auch deshalb sind OER gar nicht in erster Linie etwas, die Bildung gerechter oder freier oder sowas machen. Auch das ist nicht unbedingt so, denn OER kann ganz viele Hürden eben schaffen, wenn mir die Kompetenz fehlt, wenn ich den Zugriff nicht habe auf bestimmte Materialien und es ist immer in einem bestimmten Kontext eingebettet. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass zunehmend Lehrende dafür offen sind, solche Materialien zu nutzen, einfach weil sie sehen, dass die Lehre und das Setting sich sehr verändert und auch die Lernerfolge unter Umständen andere sind.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich glaube, es sind zwei Punkte, die total befürworten, dass OERs aktuell schon und zukünftig sicherlich noch mehr Einzug in den Bildungsalltag finden. Das erste ist der Faktor Kooperation, auch in einem Lehrkollegium. Also Schule verändert sich dahingehend, dass viel Teamteaching gemacht wird oder so viel wie möglich, dass traditionelle Lehrkonzepte aufgebrochen werden. Ich habe auch viele LehrerkollegInnen, die mit offener Tür unterrichten. Also die Tür bleibt einfach offen in den Flur rein und dieses Mindset von man ist im Prinzip auch ein Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin als Lehrkraft, löst sich immer mehr auf. Also an vielen Schulen wird mittlerweile mit Jahrgangsteams gearbeitet. Das heißt, dass eine bestimmte Anzahl an Lehrkräften und Klassenlehrkräften möglichst in einem Jahrgang unter sich unterrichtet und nicht so viel durchgewechselt wird, sodass man auch wirklich über einzelne SchülerInnen im Kollegium sprechen kann, über neue Ansätze sprechen kann und sich als Team begreift und nicht als Einzelkämpferin, als Lehrkraft. Und ich glaube, dass da OERs total gut ansetzen können, wenn man eben Materialien nicht für sich erstellt und starr erstellt, sondern sie bewusst dafür gemacht werden, dass sie veränderbar sind, dass sie im Kollegium geteilt werden können. Und ich glaube, daher kann ich mir gut vorstellen, dass aktuell schon viele Lehrkräfte und auch in der Zukunft immer mehr auf solche zu Kooperation einladenden Materialien zurückgreifen. Ich glaube, das zweite ist der Punkt, wie kommen die Materialien zur Lehrkraft? Ich erlebe, dass Zeit ist auf jeden Fall wie eigentlich überall im Arbeitsleben, aber besonders in der Schule, in der wir ja mit der Schulklingel eigentlich immer limitiert werden darin, wie wir denken können, wie wir unterrichten können und wie lange Diskussionen dauern können und wie lange wir eine Unterrichtseinheit vorbereiten. Zeit ist so eine wichtige Ressource und vielen Lehrkräften fehlt angesichts des Personalmangels, des Krankheitsstands, den es oft gibt, natürlich die Zeit für Vorbereitung oder lange, stundenlange Recherche dafür, welche Materialien verwende ich denn jetzt morgen in meiner Vertretungsstunde. Und ich glaube, an dem Punkt ist vielleicht auch diese Welt von Lehrkräften und von Schulen zu oft abgeschieden vom Wissenschaftsbetrieb zum Beispiel, die vielleicht sich mit Digitalisierung und Gesellschaftswandel befassen. Und da ist zum Beispiel, finde ich, sowas wie die Bundeszentrale für politische Bildung, mit der wir ja jetzt auch für diese OER-Toolbox zusammengearbeitet haben, erfüllt da einen sehr wichtigen Job. Und auch vielleicht die Selbstreflexion der Wissenschaft zu sagen, können wir denn eigentlich wirklich für Lehrkräfte und für Unterricht Materialien entwickeln und rausgeben? Oder müssen wir das vielleicht unter einer Lizenz veröffentlichen, wo wir dann vielleicht ein bisschen Kontrolle abgeben und Kontrolle verlieren und nicht immer wissen, in welcher Qualität wird unterrichtet, aber wo wir es irgendwie nutzbar machen und auch Lehrkräften vertrauen, dass sie das so anpassen werden, dass es für sie in ihrem Unterrichtsalltag funktioniert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da Lehrkräfte einzubinden und nicht von oben herab, wie ja Gesellschaft das ja immer so gerne macht, auf Schulen draufzuhauen und wir brauchen jetzt noch Unterrichtsfach Medienkompetenz und die Lehrkräfte sollen doch mal und das sollen sie auch noch vermitteln, sondern es ihnen auch ein bisschen leichter zu machen und das als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen, vor allem sowas wie Recherche und Vorbereitung vielleicht abzunehmen und im Einzelfall dann eben die Didaktisierung und Anpassungen an den jeweiligen Unterrichtskontext eben den Profis zu überlassen, was in dem Fall ja die Lehrkräfte sind.
Was ich jetzt gerade, während ihr beide berichtet und erzählt habt, gerade was ich mir gerade persönlich erschlossen hat, ist, dass dahinter ja irgendwie auch steht, dass es so eine Art auf allen Ebenen sich verändernden Geist geben sollte, so eine Art Community-Gedanken, in der quasi alle Ebenen sich gegenseitig, also miteinander kommunizieren, teilen und alle voneinander lernen können. Und ihr ja auch gerade beschrieben habt, dass zum Beispiel die Institutionen, die die Lehrpläne verabschieden, dass die auch flexibler werden müssen und halt auch ihren Lehrkräften halt mehr zutrauen müssen, dass sie verantwortungsvoll mit dem umgehen, was sie da vermitteln sollen, mit dem Wissen und den Kompetenzen, die sie an die Schülerinnen dann vermitteln sollen. Aber nochmal zurück von dem abstrakten Layer zu der Toolbox. Wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin und mich damit auseinandersetzen möchte, was steht da konkret zur Verfügung als Ressource? Welche Unterstützung finde ich?
Also ich würde empfehlen, einfach mal im Browser der Wahl HIIG, Making Sense of the Future, einzugeben. Dann kommt man auf die Website des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und eben auf diese besagte Toolbox, die da 6 verschiedene Übungen enthält mit verschiedener Dauer. Und das Gute daran ist, dass diese Übungen miteinander nach Gusto kombinierbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Klassenleitungsstunden habe, suche ich mir vielleicht 2 Übungen raus, die 45 Minuten jeweils dauern. Wenn ich nur eine Stunde habe, suche ich mir vielleicht eine kurze Übung raus. Wenn ich eine komplette Projektwoche habe, kann ich mit allen 6 Übungen gut arbeiten. Wir haben jetzt speziell für Lehrkräfte diese OERs, die allgemein für einen offenen Bildungskontext einsetzbar sind, also auch für Erwachsenenbildung, speziell für die Sekundarstufe 1 didaktisiert. Das heißt, man findet auf der Website eine PowerPoint-Präsentation, die für Lehrkräfte auch im Unterricht nutzbar ist, die sie individuell noch anpassen können. Und die auch mit Operatoren arbeitet, die den Schülerinnen geläufig sind. Also da vor allem Lehrkräften wird es was sagen, Anforderungsbereiche 2 und 3, also vor allem Urteilsvermögen schärfen und solche Dinge. Das heißt, hoffentlich gibt es einen niedrigschwelligen Zugang zu diesen Materialien. Und ansonsten, ja, kann man viele nennen. Ich weiß nicht, Katharina, ob du Beispiele hast für diese Datenbanken, von denen du gesprochen hast, wo man ansonsten noch OERs finden kann, gerade für den Bildungskontext.
Ja, eine der bekanntesten Seiten ist sicher OER-Info, wo man auch ganz grundsätzlich sich nochmal zum Thema informieren kann. Es gibt dann so unterschiedliche OER-Content-Buffets, auch da darf man mal eine Suchmaschine bemühen. Es gibt ja große Bündnisse im Bereich der Open Educational Resources, viele Barcamps immer wieder, die das Thema schon sehr lange beackern. Gibt es bündnisfreie Bildung, das sich damit auch sehr beschäftigt. Insofern gibt es, glaube ich, eine Vielzahl an Datenbanken. Wir tun gut daran, auch in der Wissenschaft, in der Tat, du hast es genannt, noch viel stärker darüber nachzudenken, inwiefern auch wir dazu beitragen können. Das Thema freier Zugang auch zu wissenschaftlichen Inhalten ist ja einer, der uns auch schon lange beschäftigt. Auch da passiert eine Menge aus meiner Sicht. Ich würde immer auch aufzählen in der Leiste der Open Educational Resources und der offen lizenzierten wissenschaftlichen Werke, das, was so übergeordnet als Open Educational Practices verhandelt wird. Und dazu gehört natürlich auch Open Source Software. Also es gehört natürlich auch eine gewisse technische Infrastruktur unter Umständen dazu, die eben innovative Lehre unterstützen kann. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Akteure und Vereine, die sich da sehr bemühen, eben auch für Schulen unter all den strukturellen Voraussetzungen und Grenzen Software bereitzustellen, die eben mehr in Richtung Gemeinwohlorientierung geht, die DSGVO-konform ist, die Privatsphäre schonend ist und all die Boxen tickt, an die man so denken muss, wenn man eben in diesem Bereich arbeitet. Also insofern ist es eine große Spielwiese und auf der man sich austoben kann. Und dann gehört natürlich dazu, dass man selbst vielleicht auch Teil davon wird, indem man eben, wenn man Material erstellt, überlegt, ob man es zur Verfügung stellt und das dann eben auch mit der richtigen Lizenz. Hannah hat schon gesagt, die Creative Commons Lizenzen werden in der Regel dafür genannt. Auch da darf man sich sicher informieren. Manches davon ist auch bei uns in der Toolbox erklärt. Also insofern, wenn ich diese Datenbanken nutze, sollte ich immer mich auch fragen, okay, wo erweitere ich Material, dass ich vielleicht auch wieder in den Kreislauf einspeise? Denn das ist natürlich am Ende die Idee und das idealerweise mit einer möglichst freien Lizenz, damit alle davon profitieren können.
Wenn wir jetzt gerade so langsam zum Abschluss kommen und vorhin schon kurz das Wort Megatrends gefallen ist, könnt ihr vielleicht jeweils einen Trend, eine Entwicklung identifizieren, die ihr seht, die sich gerade vollzieht, die in der Gegenwart eine Relevanz gewinnen könnte, von denen Bildungseinrichtungen profitieren könnten?
oder irgendwas, wo ihr denkt, das ist eine sehr starke Entwicklung, die ist spannend, die ist gut, die ist positiv und die man mit OERs, mit der Toolbox verknüpfen kann?
Hanna hat ja schon von Schul-KI gesprochen und natürlich ist die künstliche Intelligentifizierung der Schule so ein super Megatrend und auch da muss man sicher darüber nachdenken, welche Art von Software in die Schulen geholt wird auf der einen Seite. Also es zielt dann ein bisschen in die Richtung ab, welche technische Infrastruktur nutzt man? Ist das eine offene Infrastruktur? Kann ich in den Quellcode gucken? Und auf welchen Datenbanken setzt die auf? Nicht, wir alle wissen, dass die KI, die wir kennen, gerade in der generativen KI derzeit massiv verzerrte Inhalte produziert. Und dann bin ich eben wieder angehalten, als Lehrkraft natürlich meine SchülerInnen mitzunehmen und genau die Kompetenzen zu schulen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu überlegen, was kann generative KI und was kann sie eben gerade noch nicht. Und wenn ich tatsächlich sowas im Schulalltag einsetze, muss ich natürlich sehr deutlich machen, dass diese Technologie noch immer ihre Grenzen hat und muss aber auch eine sehr gute Kenntnis darüber haben, auf was meine Datenbank zum Beispiel jetzt gerade aufsetzt. Also insofern ist KI natürlich sicher auch in der Schule und im Bildungsbereich einer der Megatrends, der sicher Lehre beeinflusst, der am Ende auch Ergebnisse beeinflussen wird. Ich glaube, dass dieses Narrativ von es werden keine Hausarbeiten mehr selbst geschrieben, eins ist, dass sich nur dann selbst erfüllt, wenn wir in diesem alten Status quo gefangen bleiben. Also wenn ich als Lehrkraft weiterhin Aufgaben stelle, die von der generativen KI in 3 Minuten gelöst werden können, dann mag das passieren. Aber am Ende fordert die Technik mir eigentlich nur den Schritt ab, den ich folgerichtig schon länger hätte machen müssen, nämlich, dass ich anders vielleicht abprüfe, ob Kompetenzen erworben wurden und dass ich viel stärker, Hanna hat gesagt, abprüfe oder darauf achte, dass eben Fähigkeiten und Fertigkeiten im Mittelpunkt stehen als das klassische Wissen, das natürlich im ersten Schritt immer irgendwann mal rangeschafft werden muss. Insofern würde ich KI nennen und bin da sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Also ich würde vielleicht im weitesten Sinne den aktivistischen Geist der Jugend nennen. Ich bin totaler Fan von denjenigen, die aktuell Jugendliche, Teenager sind und sich so aktivistisch zeigen, was verschiedenste politische, weltliche Themen angeht. Sich schon in jungem Alter für Dinge zu interessieren, die größer sind als man selbst, finde ich was total Positives. Es ist sehr mutig, weil es eben Urteilsvermögen erfordert, was vielleicht noch nicht immer perfekt ausgebildet wurde und vielleicht auch auf Basis von konsumierten Medien teilweise basiert, die nicht kritisch hinterfragt werden konnten, weil einem keine Medienkompetenz vermittelt wurde. Und ich glaube, es ist falsch, daran anzusetzen, Jugendliche zu limitieren darin, was sie sagen dürfen oder welche Art von Informationen sie auch selbst in den Unterrichtsalltag mit einbringen, sowas wie TikToks oder so. Ich finde das fantastisch, wenn man auf Themen trifft im Internet, in sozialen Medien, die einen interessieren, dann sollte das thematisiert werden und nicht gesagt werden, gut, lasst uns damit aufhören und wieder zurück zum Lehrbuch kehren. Ich finde es auch falsch zu sagen, sowas wie Wikipedia ist eine schlechte Quelle. Warum macht man es sich so einfach? Warum untersucht man nicht gemeinsam mit SchülerInnen einen Wikipedia-Artikel und schaut, wer hat den denn bearbeitet? Und lasst uns doch mal selber versuchen, einen Wikipedia-Artikel über unsere eigene Schule zu schreiben. Ich habe das Gefühl, dass wir aktuell eine sehr aktive Jugend haben, die Lust hat, ihre Meinung zu sagen, die Lust auf Zukunftsthemen hat, die Zukunft sowieso enorm beschäftigt. Es ist eine pandemiegeprägte Jugend, eine kriegsgeprägte Jugend. Und ich glaube, dass man mit diesen Ängsten, die ich schon beschrieben habe, arbeiten sollte und einen offenen Umgang damit finden sollte. Und dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, Jugendliche für Zukunftskompetenz zu gewinnen. Also ich glaube, mein Wunsch wäre, wenn ich das auch sagen darf, angesichts der Trends, die ich sehe, dass man Jugendliche darin ernst nimmt, welche Kompetenzen sie schon mitbringen, welche Interessen sie mitbringen und aufhört, im ewigen Sicherheits- und Kontrolldenken von so einem Klassenraum festzustecken. Ich glaube, man darf sich trauen, was Neues auszuprobieren. Es ist auch in Ordnung, wenn mal was schief läuft. Es ist auch in Ordnung, wenn man nicht in jedem Thema mehr weiß als Jugendliche. Bei Digitalisierung müssen wir uns davon teilweise verabschieden als Lehrkraft. Aber ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen zu sagen, Jugendliche sind per se medienkompetent, weil sie Digital Natives sind. In meiner Erfahrung sind Jugendliche vor allem App-kompetent in 3 bis 4 Apps, die sie auf ihrem Handy haben. Aber wie google ich richtig oder wie verwende ich wirklich richtig eine KI? Das ist nicht unbedingt da. Also ich glaube, ernst nehmen, nicht überschätzen, nicht unterfordern und damit arbeiten, dass wir so eine interessierte, aktive Jugend haben. Das wäre so mein Wunsch angesichts dieses Trends, den ich vermute zu erkennen.
Das fand ich ein schönes Schlusswort. Ein sehr empowerndes, hoffnungs- und zukunftsfrohes Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass ihr beide da wart.
Danke dir.
Ja, auf Wiederhören.
Vielen Dank.